Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich habe heute Frau Dr. Föhrs zu Gast und Herr Dr. Peters. Und mit den beiden spreche ich heute über das Thema EKT. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Föhrs, Sie sind die Leitung der EKT-Abteilung und leitende Oberärztin der Gerontopsychiatrie. Und Herr Dr. Peters, Sie sind Anästhesist. Und Sie beide arbeiten gemeinsam in der EKT-Abteilung. Und EKT haben wir jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen. Was hat das denn eigentlich mit EKT, also diesen drei Buchstaben, auf sich? Was bedeutet das eigentlich?
Also EKT bedeutet Elektrokonvulsionstherapie oder wie es früher auch veraltet hieß, Elektrokrampftherapie. Mhm. Und das ist ein Therapieverfahren, um schwere psychische Erkrankungen zu behandeln.
Mhm. Okay, also das heißt, es ist ein Therapieverfahren, also eine Behandlungsmöglichkeit, vor allen Dingen für schwere psychische Erkrankungen.
Absolut.
Okay, und wenn Sie jetzt sagen, was passiert denn genau bei dieser Behandlung? Weil wir kennen ja so Behandlungsmöglichkeiten, ist so Medikamente geben oder Psychotherapie. EKT ist aber ja ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt hier sogar einen Anästhesisten bei uns im Gespräch. Genau. Also da stelle ich mir jetzt schon ein bisschen was Aufregendes vor. Was ist das genau?
Also wir lösen mit kurzen elektrischen Stimuli so einen Anfall im Gehirn aus.
Okay.
Unter Narkose.
Ja.
Ein epileptischer Anfall wird unter Narkose im Gehirn ausgelöst. Hört sich ja erstmal ganz schön dramatisch an, mag ich jetzt mal so sagen. Dadurch, dass es ein super Behandlungskonzept ist und sehr, sehr häufig ja angewendet wird, würde ich mal sagen, naja, ganz so schlimm kann es nicht sein. Was hat das denn da eigentlich genau mit auf sich? Also ein Krampfanfall im Gehirn, wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe jetzt vergessen zu sagen, eigentlich unter Narkose und Muskelrelaxation, weil eigentlich ist die Muskelrelaxation der Grund, warum man auch die Narkose macht. Die Muskeln sollen entspannt werden. Mhm. Und das ist der Grund für diese Kurznarkose, so kann man es eigentlich sagen. Mhm. Und also die EKT wurde ja schon 1938 entdeckt. Oder die erste EKT ist ja 1938 in Rom gewesen. Mhm. Und vorher hat man eben Anfälle ausgelöst mit chemikalischen Agenzien, Kampfer, Cardiazol. Und dem Ganzen ist aber so quasi das gemeinsame Agens ist der Anfall, der epileptische Anfall. Natürlich werden Sie jetzt fragen, warum kann ein epileptischer Anfall psychische Erkrankungen verbessern.
Genau das wollte ich fragen, genau.
Und damit wären wir dann wieder im Prinzip bei der Wirkung der EKT, bei der Wirkungsweise. Also ich will noch mal drauf eingehen, kurzdauernder elektrischer Stimulus löst einen Anfall aus, einen kurzen Anfall, der maximal 60 Sekunden dauert. Und was passiert bei dem Anfall? Also der Anfall, der stößt viele neurobiologische und chemische Prozesse im Gehirn an. Also da werden ganz viele Botenstoffe und Glückshormone freigesetzt, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin wird freigesetzt, Nervenwachstumsfaktoren werden vermehrt und es findet auch weiterhin ein Nervenwachstum hypokampal statt, letztendlich, und eben die sogenannte Konnektivität zwischen einzelnen Netzwerken im Gehirn wird verbessert.
Also eigentlich wie so eine Kur für die Nerven.
Ja, also so würde ich es jetzt nicht formulieren, ja. Muss ich sagen. Aber sagen wir mal, es ist viel umfassender, als es ein einzelnes Antidepressivum sein kann oder so. Und ja. Es ist ja auch so, dass es nicht nur gegen sozusagen schwere Depressionen wirkt, sondern auch gegen schwere therapieresistente Schizophrenien und gegen sogenannte Katatonien, da ist es sogar eine lebensrettende Maßnahme, wirkt antimanisch, wirkt gegen Parkinson, wirkt gegen Delir. Also Sie sind schon auf der Aufzählung, dass es gegen ganz viel wirkt. Mhm. Das heißt, es hat eigentlich einen unspezifischen Effekt, der irgendwo, deswegen ist es auch so schwierig, die Wirkungsweise der EKT zu fassen.
Ja, Sie hatten mir in unserem Vorgespräch so ein bisschen schon versucht zu erklären, was passiert da eigentlich im Gehirn. Und da habe ich so dieses Bild gehabt, wie so ein Klavier, das ja auch so Saiten hat, die gespannt sind. Und wenn man so mal auf eine Seite so draufhaut oder die anschlägt, dann vibriert ja diese Seite auch. Und da hatten Sie gesagt, dass man versucht, durch den Anfall die Nervenzellen in Schwingungen zu setzen. Also die Nerven kommen in Bewegung, werden einmal so durchgeschüttelt, am besten ganz synchron und symmetrisch. Je symmetrischer, desto besser. Und das heißt, bei dieser Schwingung von den ganzen Nervenzellen im Gehirn werden dann so bestimmte Botenstoffe freigesetzt. Und ist das denn, sag ich mal, dann der Grund, dass da so ein Botenstoffe werden ja auch bei Pharmakotherapie verwendet oder angesprochen, also die Dichte von Neurotransmittern zum Beispiel. Ist das denn so ein bisschen so der Effekt oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, dass so die Balance vielleicht wieder in Einklang gebracht wird?
Naja, also das, worauf ich vorher abgezielt habe, war, dass es eine synchrone Depolarisation ist von Nervenzellen durch diesen Stromimpuls, durch diesen kurzen Stromimpuls. Also der Strom ist nicht das therapeutische Agens, sondern der Anfall. Das ist das therapeutische Agens.
Die Schwingungen.
Die Schwingungen sind das therapeutische Agens, beziehungsweise auch die Beendigung des Anfalls. Und ja, das kann man sich durchaus so vorstellen, dass da so die verschiedensten Prozesse auf Neurotransmitter-Ebene, aber auch endokrin, auch die sogenannte Stressachse, die wird wieder normalisiert. Also es werden ganz viele verschiedene Prozesse angeregt, wodurch dann auch die EKT sehr gut wirksam ist.
Mhm. Und was passiert denn bei dieser Beendigung des Anfalls? Also das heißt, warum ist das so wichtig, dass der Anfall dann auch wieder beendet wird? Also ich meine, kann man sich ja vorstellen, wäre ja total ein bisschen blöd, wenn das die ganze Zeit weitergeht. Aber wo ist denn da so diese therapeutische Komponente?
Ja, man hat eben festgestellt, dass insbesondere die Anfallsinhibition was mit Therapieerfolg zu tun hat. Mhm. Also dass durch diese inhibitorischen Prozesse, also eine Verbesserung der ganzen, sagen wir mal, des ganzen Netzwerks stattfindet, wenn man so will. Und weil es gab ja verschiedene Kriterien. Also früher hat man zuerst mal gedacht, die Länge des Anfalls spielt eine Rolle. Mhm. Also davon ist man heutzutage ein bisschen abgerückt. Ein Anfall muss nur 20 Sekunden dauern. Das ist nicht so, dass je länger der Anfall, umso besser. Ja, und ein günstiges Kriterium, wie gesagt, die Anfallsinhibition. Aber es ist auch nicht so, dass eine einzige EKT schon was bewirkt. Also wie bei Psychopharmako, so nicht eine Tablette bewirkt eine Verbesserung der Depression, sondern man muss die Antidepressiva eine Zeit lang nehmen. Und so ist es auch bei der EKT. Sie müssen auch so 6 bis 15 EKTs oder 6 bis 12 EKTs, so heißt es immer in der Serie, machen, bevor man da so einen Effekt sieht.
Okay, und dann ist dann auch die Prognose gegeben, die haben es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass es dann sehr, also die Wirksamkeit auch dann belegt ist von der EKT. Herr Dr. Peters, Sie sind ja ein ganz wichtiger Teil auch bei der Behandlung. Warum ist das denn so wichtig, dass die EKT unter Narkose stattfindet?
Also Frau Wörst hat ja schon erzählt, dass unsere Hauptaufgabe ist, erstmal, dass der Patient relaxiert wird, also dass die Muskeln komplett ausgeschaltet werden, damit er sich während dieses epileptischen Anfalls nicht stark bewegen oder verletzen kann, der Patient.
Also das würde er tun. Also wenn das jetzt unter vollem Bewusstsein wäre, würde dann also der Körper, wie wenn wir uns das so vorstellen, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer da schon was gesehen haben. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gesehen, einen epileptischen Anfall, was ja sehr dramatisch aussieht. Also das würde dann schon auch provoziert werden in der Behandlung, wenn nicht die Muskelentspannung erzeugt wurde.
Und in dem Moment, wo man als Anästhesist, das können eigentlich nur Anästhesisten, so eine Muskelrelaxierung macht, muss man auch zusätzlich eine Narkose machen, weil das sonst für einen Patienten auch sehr, sehr unangenehm wäre. Mhm. Und wir müssen uns dann um die Beatmung kümmern, also den Atemweg sichern. Und wir haben natürlich auch immer die ganzen Kreislaufparameter im Sinn. Also die EKT oder dieser epileptische Anfall, hat Frau Fürst schon gesagt, setzt eine Menge an Neurotransmittern frei im Gehirn. Und diese Stoffe haben auch so kardiovaskuläre Wirkungen. Also der Patient wird tachykard, er kriegt einen hohen Blutdruck. Das sind Dinge, die wir als Anästhesisten natürlich gewohnt sind, auch im Blick zu haben. Und im Notfall können wir die auch ein bisschen mit behandeln. Aber in der Regel machen wir eine Relaxierung, geben Schlafmittel und beatmen den Patienten über so eine Beatmungskehlkopfmaske. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und kümmern uns um Beatmungsparameter und Kreislaufparameter.
Okay.
Das ist unsere Hauptaufgabe.
Mhm. Und wie lange würde denn die Narkose stattfinden? Also wir haben ja eben schon, oder Frau Dr. Fürst, Sie haben ja eben schon gesagt, dass der Anfall bzw. die elektrische Stimulation ja nur wenige Sekunden dauert. Wie lange würde dann die Narkose dann im Ganzen dauern?
Also insgesamt brauchen wir für einen Patienten ungefähr 15 bis 20 Minuten. Mhm. Der Patient kommt rein, wir Narkoseärzte legen einen Zugang. Frau Fürst positioniert die Stimulationselektroden und wir schließen den Patienten an den Monitor an. Das dauert alles zusammen vielleicht so 5 Minuten. Mhm. Dann fangen wir an, die Narkose einzuleiten, also geben das Schlafmittel. Dann geben wir das muskelentspannende Mittel und dann nach 2-3 Minuten führen wir die Beatmungsmaske ein. Und etwa 4 Minuten, nachdem ich begonnen habe mit meiner Narkose, findet dann die Stimulation statt, die dauert tatsächlich nur wenige Sekunden. Das macht Frau Fürst dann, indem sie auf so einen Knopf drückt. Dann kommt der epileptische Anfall, der dauert, wie gesagt, auch nur 30 bis 60 Sekunden möglichst. Und dann brauchen wir noch in der Regel nochmal 5 Minuten oder maximal 10 Minuten, um den Patienten wieder wach zu kriegen. Also insgesamt ein Zeitraum von 15 bis 20 Minuten.
Wobei dann also die EKT an sich nur wenige Sekunden dauert, aber das die Sicherung des Patienten, dass die Vitalparameter stimmen, dass eine Entspannung eintritt, dass die Narkose einfach gut läuft und dass der Patient sicher durch die Behandlung kommt, das ist eigentlich das, was am meisten Zeit braucht.
Und dann wird der Patient noch ziemlich schläfrig, so in so einer Aufwachphase in den Aufwachraum gebracht. Und da sind wir natürlich als Narkoseärzte auch noch wichtig, dass wir da sind, falls es da zu Problemen kommt. Da ist dann eine Schwester, die sich um den Patienten kümmert. Da braucht er auch noch mal 20 Minuten, um so wach zu werden, dass man ihn vielleicht in einen Sessel setzen kann oder schon auf die Station bringen kann.
Okay.
Also insgesamt ist der Patient bei uns schon 1 Stunde, würde ich sagen.
Was sind das denn für Komplikationen, die vielleicht im Nachhinein auftreten könnten? Sind das, sag ich mal, so narkosetypische Komplikationen oder gibt es auch, Komplikationen vielleicht oder Nebenwirkungen von der EKT, also von der Stimulation?
Gut, also typische Narkosenebenwirkungen sind sehr, sehr selten, wenn man das vernünftig macht. Es sei denn, dass der Patient irgendwelche Vorbedingungen mitbringt, also vielleicht eine Refluxkrankheit hat, also aspirieren könnte oder solche Dinge. Aber eigentlich erleben wir das nicht. Die typische Nebenwirkung im Aufwachraum ist, dass der Patient vielleicht, wenn er einen sehr langen Anfall gehabt hat, sogenannte postiktale Unruhezustände. Da müssen wir nochmal eine geringere Dosis, sagen wir mal, meistens Propofol im Aufwachraum geben, um ihn zu beruhigen. Das ist aber auch nicht bei jedem Patienten notwendig. Bei den Patienten, die wir länger kennen und alles gut, sagen wir mal, abgestimmt ist, die sind tatsächlich nach 20, 30 Minuten fit, in Anführungsstrichen, um wieder zumindest im Rollstuhl auf die Station gebracht zu werden. Oder
also vielleicht noch mal kurz eine Nachfrage. Also die Sie länger kennen, das heißt, das sind Patienten, die schon mehrfach eine EKT-Behandlung bekommen haben.
Genau. Mhm. Und wirklich schwere, sagen wir mal, Unruhezustände oder wirkliche Probleme im Aufwachraum sind sehr selten. Aber trotzdem ist es gut, dass wir da sind und dann reagieren können. Und dann unterstützen wir natürlich die Schwester im Aufwachraum. Die braucht dann schon auch mal unsere Hilfe. Aber das ist alles wirklich selten. Die meisten Patienten vertragen das sehr gut, ne? Und können auch später sogar ambulant betreut werden, ne? Im weiteren Verlauf.
Und eine Behandlung findet also hier in der Kajaspers-Klinik erstmal stationär statt?
Ja, genau. Wir machen die sogenannte Serie. Also das heißt 2 EKTs pro Woche. Das ist bei uns immer dienstags und freitags. Die machen wir immer stationär. Mhm. Und Ziel ist natürlich die Remission der Erkrankung. Also das heißt, dass wir die Symptome der Erkrankung behandeln, sodass der Patient, wenn er jetzt zum Beispiel eine schwere Depression hat, aus der Depression wieder remittiert ist, raus ist. Ja, also keine Symptome mehr für eine Depression erkennen lässt. Das ist natürlich der günstigste, der günstigste Ausgang. Und wenn der Patient sehr gut oder gut respondiert hat, dann gehen wir in die sogenannte Erhaltungs-EKT über. Also wir bieten jedem Patienten eine Erhaltungs-EKT an und das ist, man macht die Elektrokonvulsionstherapie in immer weiteren Abständen über circa ein halbes Jahr.
Das heißt, Abstände am Anfang während der stationären Behandlung, haben Sie ja gesagt, 2-mal in der Woche. Mhm. Findet das denn statt? Also sagen wir mal, Sie haben ja gesagt, so bis 6-mal ungefähr?
Ja, 6-mal ist schon also eine sehr niedrige Zahl. Okay. Also im Durchschnitt würde ich sogar sagen 12-mal. Mhm. Also 8 bis 12-mal. Also 8 ist schon auch wenig. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, wie lang die Erkrankung dauert, ja. Also wie
chronifiziert das denn schon ist?
Ja, zum Beispiel, ja. Also das ist ja genauso, wie wenn man mit Medikamenten arbeitet. Es dauert auch länger, bis man einen Patienten mit Medikamenten aus einer EKT raus hat. Und vergleichsweise natürlich schneller oder effektiver ist es, einen Patienten mit EKT aus einer Depression rauszubringen. Aber eine gewisse Anzahl von EKTs ist schon immer erforderlich. Und ich würde sagen, bei der schweren Depression, da kann man sich ruhig mal auf 12 bis 16 EKTs einstellen.
Okay.
Ja, das muss man schon sagen. Es geht natürlich im Einzelfall auch schneller. Das muss man eben so quasi individuell entscheiden.
Aber diese Erhaltungsbehandlung, also im Anschluss der stationären Behandlung, die findet dann dennoch statt?
Die findet auf jeden Fall statt. Hm. Also weil das hat sich eben herausgestellt, dass die Rückfallgefahr sehr groß ist, wenn man keine Erhaltungs-EKT macht. Mhm. Und genau, deswegen bieten wir die auch an. Die wird auch in den meisten Fällen von den Patienten angenommen.
Und da müssen dann die Betroffenen dann auch wieder stationär aufgenommen werden? Oder geht das ambulant?
Das geht dann ambulant.
Okay, also das heißt,
also teilstationär praktisch. Die kommen zu uns in die EKT-Abteilung, da wird dann Blut abgenommen und einmal im Quartal auch ein EKG abgeleitet. Und dann kriegen die EKT, dann gehen die in den Aufwachraum, dann in den Nachbehandlungsraum, kriegen dann noch was zu essen und zu trinken. Ja. Und dann können die dann abgeholt werden.
Also dürfen selber nicht Auto fahren, sondern müssen dann auch jemanden haben.
Genau, die dürfen 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.
Und was wichtig ist, das klären wir auch immer, dass die zu Hause eine vernünftige Betreuung haben. Also jemand, der zu Hause ganz alleine ist, das können wir dem dann nicht anbieten.
Ne? Na, beziehungsweise der kommt dann mit einer Übernachtung.
Genau.
Mhm. Wir haben jetzt ja am Anfang schon ein bisschen vorweggenommen, für wen eigentlich die Behandlung so geeignet ist. Also Sie haben jetzt schon die schweren Erkrankungsbilder wie chronische Depression, Katatonie, Schizophrenie aufgezählt. Und in der Literatur wird ja ganz häufig von therapieresistenter Depression gesprochen. Also da bin ich ein paar Mal drüber gestolpert. Und was kann ich mir darunter dann eigentlich vorstellen? Also therapieresistent ist, wenn gar nichts mehr funktioniert.
Nee, also therapieresistent ist irgendwie anders definiert. Also, dass man zwei verschiedene Antidepressiva aus zwei verschiedenen Substanzgruppen lange genug und hoch dosiert genug einsetzt. Und wenn der Patient darauf nicht respondiert, ist er therapieresistent.
Aha, dann schon.
Dann schon. Und ich finde auch diesen Ausdruck Therapieresistenz, ehrlich gesagt, ein bisschen eng gefasst. Ja, also ich würde also das eher so sehen wie Tace und Rush, die ja auch mal diesen Begriff Therapieresistenz definiert haben. Die haben dann eben Lithium dazugenommen, die haben Tricyclica dazugenommen und so weiter. Die haben dann, glaube ich, auch MAOI dazugenommen. Also das heißt, die haben früher ja das Spektrum deutlich erweitert. Und das ist jetzt eben so verkürzt worden, dass praktisch jeder, der vom Hausarzt kommt und sagen wir mal, der hat dann halt Citalopram oder Escitalopram gehabt und dann hat er vielleicht noch Mirtazapin gehabt und dann, dann war er vielleicht dann 3 Monate in hausärztlicher oder psychiatrischer Behandlung und dann ist er therapieresistent. Also das ist aus meiner Sicht ist das eine sogenannte Pseudotherapieresistenz.
Ist ja auch ein bisschen irreführend auch für die Betroffenen. Also zu sagen, ne, sie haben jetzt eine therapieresistente Erkrankung, ist ja, sage ich mal, nicht unbedingt so hoffnungsstiftend, sondern das kann ja auch erstmal sagen, oh Mann, ne, jetzt hilft absolut nichts mehr. Und so wie Sie jetzt gerade die EKT beschreiben, hat das ja eigentlich eine gute Prognose. Apropos Prognose, gibt es da Studien? Also wie ist so die Prognose für zum Beispiel chronische Depression, aber vielleicht auch für die anderen Störungsbilder, die Sie aufgezählt haben?
Darf ich gerade nochmal auf den vorigen Punkt eingehen mit der Therapieresistenz? Also ist ja auch praktisch, man muss sagen, auch difficult to treat depression. Aber irgendwo ist der natürlich auch, wenn man als Patient dann weiß, man ist schwer behandelbar, also baut einen das vielleicht auch nicht so auf. Und ich habe sogar Patienten, denen haben die vorbehandelten Psychiater gesagt, also ich kann Ihnen nicht mehr weiterhelfen, Sie brauchen erst gar nicht mehr zu mir weiterzukommen, tatsächlich.
Das ist aber auch so eine Hiobsbotschaft erstmal, ne?
Absolut, das sind halt solche Extremfälle und manche anderen lassen es halt so weiterlaufen, ja. Also und da muss ich sagen, da verwehre ich mich auch dagegen, weil das ist einfach sozusagen, also eine Pseudotherapie, da kann man auch mit Medikamenten noch ganz viel machen. Also nicht nur mit EKT. Aber jetzt haben Sie ja gefragt, welche Erkrankung so für die EKT oder besonders gut ansprechen. Und man kann mal sagen, die schweren psychischen Erkrankungen, die sprechen besonders gut an. Eine schwere Depression insbesondere, eine psychotische oder paranoide Depression, die spricht mit 70-90% positiv auf EKT an. Also diese schwere Depression mit sozusagen wahnhaften Überzeugungen, dass man irgendwas Schlimmes verschuldet hat oder so, meinetwegen die Menschheit mit einem Virus infiziert oder so. Also die sprechen besonders gut auf EKT an.
Gibt es da eine Vermutung, warum? Also ich habe gerade nämlich so gedacht, liegt es irgendwie an irgendwie der Dopaminkonzentration zum Beispiel, weil das wird ja auch häufig so mit dem wahnhaften Erleben in Zusammenhang gebracht und Sie haben ja auch die Transmitter schon angesprochen oder weiß man das noch nicht ganz genau, warum das gerade da bei zum Beispiel wahnhaften Störungen oder schweren Depressionen mit psychotischen Störungen auftritt?
Ja, den Grund, warum das jetzt neurobiochemisch so ist, den kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Katatonien beleuchtet, das heißt, der Patient isst nichts mehr, spricht nichts mehr, bewegt sich nicht mehr. Ja? Katatonie als eigenständiges Krankheitsbild.
Ja.
Da ist EKT, ist eine lebensrettende Therapie.
Lebensrettend, warum?
Lebensrettend, also bei der sogenannten perniziösen Katatonie, weil da die Patienten kriegen dann Fieber, die sind hochfebril, ja, die machen überhaupt nichts mehr. Die müssen praktisch über die Intensivstation geführt werden. Und wenn da nichts passiert, dann sterben die.
Okay, also die Betroffenen sind gar nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen, sind
richtig,
so quasi wie erstarrt und die Vitalparameter entgleisen. Und, das heißt, da wäre die EKT-Behandlung so der ja, eine lebensrettende Maßnahme.
Absolut. Also wir hatten mal einen Patienten, der war auf der Intensivstation beatmet.
Kann ich auch noch nicht gut erinnern.
Wenn man den von der Beatmung und vom Propofol-Perfusor runtergemacht hat, dann ist der sofort wieder in die Katatonie zurückgefallen. Ja, und den haben wir dann jeden Tag ekartiert. Und dadurch ging es dem dann besser. Also
wir sind damals mit unseren ganzen Gerätschaften ins Evangelische Krankenhaus auf die Intensivstation gefahren. Mhm. Und der Patient, der war in einem lebensbedrohlichen Zustand. Und nach 3 EKTs konnte er, glaube ich, schon extubiert werden. Und eine Woche später ungefähr konnten wir ihn übernehmen hier in die Kai-Jaspers-Klinik. Also der hätte das nicht überlebt ohne EKT, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch ein extremes Beispiel. Ne?
Es ist ein extremes Beispiel, aber dennoch frage ich mich, so wie Sie das gerade schildern, ist denn die EKT so ein Nischenfeld? Weil man könnte ja erstmal sofort auf die Idee kommen, okay, da so rufen wir direkt mal hier in der Kai-Jaspers-Klinik an und fragen nach EKT. Wie ist denn aus Ihrer Sicht so der Ruf oder auch vielleicht so die Anerkennung, weil in den Leitlinien steht es ja drin.
Ja, in die Leitlinien, da hat es vermehrt Einzug erhalten.
Ja.
Das ist völlig richtig. Letztendlich arbeiten wir aber immer noch an der Entstigmatisierung, ne? Weil auch viele Leute die EKT nicht so richtig rezipiert haben. Ja, und
auch Kollegen scheinbar.
Ja, teilweise auch Kollegen, das muss man sagen. Also ich meine, bei den Kollegen, da gibt es hier in der Kai-Jaspers-Klinik, also da habe ich eigentlich eine sehr positive Konnotation. Die sind in der EKT alle sehr positiv aufgeschlossen, kann man sagen. Aber zum Beispiel hinkt ja auch Deutschland im internationalen Vergleich so etwas hinterher, kann man sagen. Mhm. Wenn Sie mal die Statistik, also Schweden, Dänemark, Australien haben die Nase vorn.
Ich glaube, Amerika ist auch relativ weit schon. Ne? Hatte ich irgendwo mal ein paar Zahlen gelesen, dass die zumindest im Vergleich zu Deutschland.
Ja, es ist besser als Deutschland, ja. Aber es, also die Vorreiter sind schon diese drei.
Ja.
Dann.
Was sind für Vorurteile, Herr Dr. Peters? Sie sind ja vielleicht auch jetzt nicht oder fußen ja nicht so unbedingt in der psychiatrischen Welt. Kennen Sie da so oder sind Ihnen da ein paar Vorurteile schon begegnet?
Ich selber habe diese Vorurteile eigentlich nie gehabt, weil ich selber einen guten Freund habe, der hier leider schon, bevor ich hier angefangen habe, auch EKT bekommen hat und der dem das sehr geholfen hat. Mhm. Ich glaube, es gibt ja wie immer Fehlinformationen oder werden Verbindungen hergestellt, vielleicht auch zu Foltermethoden im Dritten Reich. Dann gibt es Kinofilme, wo die EKT ohne Narkose oder wo EKT ohne Narkose vorkommt.
Und einer flog übers Kuckucksnest, genau. Ist so eins, was ich so im Hinterkopf habe.
Ja, das ist richtig. Und der ist ja 1970 gedreht der Film.
Und solche Dinge verfestigen sich irgendwie und werden auch verwechselt. EKT, haben wir ja gesagt, ist ja im Prinzip nur ein elektrischer Impuls, der einen epileptischen Anfall auslöst. Aber dann sehen irgendwelche Leute, dass vielleicht voll mit Elektrostrom oder so gefoltert wird und das wird dann alles verwechselt. Und darunter leidet die EKT in Deutschland, glaube ich, stärker als in anderen Ländern unter diesen Vorurteilen oder unter dieser Stigmatisierung. Das hängt sicherlich mit unserer Geschichte zusammen. Aber hier in der Klinik glaube ich schon, dass alle die Patienten ja sehen, denen es besser geht, dass das hier in der Klinik eigentlich weniger Vorbehalte gibt, glaube ich. Ne?
Also wir können das, oder Sie haben das mit Ihrem Bekannten dann ja auch direkt gesehen, dass es so eine positive Wirkung hat. Und wenn Sie jetzt schon die betroffenen Seite ansprechen, wir haben ja gerade so die Vorurteile und Stigmata bei Behandlerseite kurz angesprochen. Kommen denn auch Betroffene zu Ihnen oder die eine Empfehlung bekommen haben und haben da vielleicht auch eigene Vorurteile? Und wie gehen Sie denn damit um? Also, weil könnte ja auch vielleicht erstmal so ein bisschen Angst machen, wenn man aus dieser Zeit kommt und solche Filme vielleicht gesehen hat, wo das so dargestellt wird.
Ja, ich habe eigentlich in der letzten Zeit häufiger Patienten, die mich anrufen, weil sie es im Internet gelesen haben. Also nicht die behandelnden Psychiater oder Hausärzte, sondern die Patienten selber. Die haben gesagt, ich möchte mal EKT machen, weil das ist, glaube ich, eine ganz gute Behandlungsmethode für mich.
Okay, haben sich selber recherchiert? Also das
selber
heißt,
recherchiert.
In den Medien wird das also schon eher dann doch mittlerweile vielleicht positiver dargestellt.
Ja, genau. Mhm. Also dieser Film, einer flog übers Kuckucksnest, der war ja auch genau in so einer Zeit, wo die sogenannte modifizierte EKT schon State of the Art war. Mhm. Ja, also die ganzen Narkotika, die sind ja 50 entdeckt worden, oder auch das Succinylcholin, das Muskelrelaxant ja auch. Und also das wurde halt so publikumswirksam in Szene gesetzt von dem Jack Nicholson. Also ja, hat er auch super gemacht, muss ich sagen. Aber es hat natürlich das Bild der EKT für Jahrzehnte verschlechtert, beeinflusst.
Ja, und ich glaube, das ganze Feld der Psychiatrie ist auch nicht so ganz so super dabei weggekommen, muss man ja vielleicht auch sagen bei dem Film. Also die EKT vielleicht nochmal gesondert herausgegriffen, aber ja, die Psychiatrie hat ja Gott sei Dank seitdem immer mehr so eine Entwicklung mit der Psychiatriereform. Von daher ist das eine gute Entwicklung. Aber das heißt, wir kommen jetzt also schon in so eine Zeit, wo Betroffene selber sagen, ich habe darüber gelesen, ich möchte mich über die Behandlung informieren und auch das Angebot hier nutzen. Gibt es dennoch irgendwie so typische Vorurteile, die immer mal wieder aufkommen?
Das gibt es. Also teilweise, wenn auch auf der Station, wenn wir dem Patienten sowas empfehlen und der Patient sagt, nee, also das möchte ich auf keinen Fall. Also irgendwie Strom im Kopf oder am Kopf oder was, das will ich ganz einfach nicht. Mhm. Und klar, das ist ja schon so ein Umdenken, ja. Also das ist ja wie so ein, sage ich jetzt mal, Fremdkörper von außen. Ja, also das kann man schon sehen, obwohl das jetzt kein richtiger epileptischer, also es ist ja ein kontrollierter Anfall unter kontrollierten Bedingungen, ja. Der ist ja auch abgeschwächt und so weiter und mit diesem speziell darauf zugeschnittenen Strom und so weiter. Und deswegen, es ist was ganz anderes letztendlich, aber es hat schon noch teilweise auch bei älteren Patienten oder deren Angehörigen auch so ein gewisses Stigma.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, das hätte es nicht.
Mhm. Ja, das bisschen verstehen kann ich das auch, weil wenn mir so eine Therapie angeboten werden würde, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal zumindest Skepsis. Aber wir haben, wie gesagt, auch Patienten, die betteln fast darum, diese Therapie zu kriegen, weil sie so verzweifelt sind. Mhm. Also es gibt beides. Ne? Es gibt Leute, die das ablehnen, die versuchen wir Frau Fürst vor allem zu überzeugen. Ich versuche sie im Narkosegespräch auch davon zu überzeugen, dass das Ganze sicher ist. Mhm. Und das können wir auch so an den Zahlen und unseren Erfahrungen belegen, dass das eine sichere Behandlung ist. Sie ist natürlich nicht mit null Risiko. Aber das ist dann auch die Arbeit natürlich von den Stationsärzten oder vor allem von Frau Fürst und ihren Kollegen, die Patienten davon zu überzeugen, dass das eine gute Therapie ist.
Und wie sind denn so die Zahlen hier in der Klinik? Wie viele Patienten behandeln Sie denn gerade mit EKT?
Also wir machen pro Jahr ungefähr 1000 EKTs.
Wow.
Und das ist schon relativ viel für eine Psychiatrie. Und wir sind ja auch dabei, sozusagen die EKT zu erweitern. Mhm. Das heißt, wir werden uns im August erweitern, sodass wir dann praktisch in der weiteren Entwicklung dann doppelt so viel EKTs anbieten können wie jetzt.
Okay, also das
ist das Ziel.
Die Entwicklung geht eher in mehr EKT-Behandlungen. Genau. Und wenn Sie das jetzt mal so ein bisschen innerhalb von Deutschland vergleichen, ist denn das etwas Typisches für eine psychiatrische Klinik? Also bis zu 1000 EKT-Behandlungen im Jahr, beziehungsweise prognostisch 2000 anzupeilen? Oder ist das etwas, was dann nochmal vielleicht auch so eine Besonderheit darstellt?
Also ich meine, 50% der psychiatrischen Kliniken in Deutschland bieten EKT an.
Okay, jede zweite. Mhm.
So ist es. Und das ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch einige EKT-Kliniken, die 300 oder 400 EKTs im Jahr machen. Also ja, ich würde mal sagen, 2000 ist schon relativ viel.
Ja.
Also ja, das muss ich jetzt sagen. Also da sind wir auch noch nicht. Ne? Das ist quasi erst Zukunftsmusik, kann man sagen.
Ja, aber das wird es ja nicht geben, wenn der Bedarf nicht da ist und das nicht angenommen wird. Ne? Sonst. Ja, toll.
Ja, absolut. Der Bedarf ist da. Hm.
Ja, wahrscheinlich könnte man viel mehr EKTs in Deutschland anbieten oder machen, aber es ist halt auch ein großer organisatorischer Aufwand. Es kostet auch Geld. Patienten kommen ja nicht einmal, sondern 10-mal, vielleicht sogar mit der Erhaltung 20-mal zu uns. Und deswegen muss man das ja irgendwie regulieren oder auch sanktionieren. Man kann es nicht jedem Patienten anbieten. Die müssen gut ausgewählt werden. Das macht Frau Fürst dann meistens oder ihre Kollegen. Ja, weil es natürlich auch gar nicht genug Kapazitäten gibt. Ne? Auch hier in unserem norddeutschen Raum, würde ich sagen. Ne?
Das heißt, eine gute Zusammenarbeit mit den Vorbehandlern oder jetzt hier mit den Kollegen hier in den jeweiligen Kliniken ist wichtig. Der Austausch ist wichtig, aber nochmal, dass Sie jetzt als Expertin dann auch nochmal jeweils individuell entscheiden und was ist möglich, ist nochmal ganz wichtig und benötigt Ressourcen. Ne? Ressourcen in unserem Gesundheitssystem, wissen wir ja, sind manchmal dann doch knapp und ich kann mir vorstellen, dass sowas wie, naja, ich verschreibe mal ein Rezept, ne, ist wahrscheinlich erstmal mit weniger Aufwand verbunden, wobei ich, so wie Sie das jetzt heute mir berichtet haben und geschildert haben, wie die Prognose ist und ja, was es überhaupt für tolle Erfolge gibt, lässt ja eigentlich auch erhoffen, dass möglicherweise die EKT als Behandlungsform immer mehr Anklang und immer mehr Anerkennung bekommt. Frau Dr. Fürst, jetzt haben wir ja über die Wirkung der EKT gesprochen. Gibt es denn auch relevante Nebenwirkungen, über die Sie denn die Betroffenen auch aufklären müssten?
Auf jeden Fall, die gibt es tatsächlich. Und um jetzt nur mal die, also zwei häufige Nebenwirkungen oder der häufigsten Nebenwirkungen zu nennen, da würde ich sagen Übelkeit und Kopfschmerzen. Aber das sind Nebenwirkungen, die sich rasch zurückbilden. Und die relevantesten Nebenwirkungen sind tatsächlich kognitive oder Gedächtnisstörungen.
Okay, das heißt Gedächtnisstörungen, wie werden die denn konkret?
Ja gut, 30% aller betroffenen Patienten, die EKT, haben Berichten über Gedächtnisstörungen. Und es sind einerseits so kurzfristige anterograde Störungen, die so von 3 Tagen, die bis 3 Tage nach der EKT andauern. Und die können sich dann, also die bilden sich dann nach 1 bis mehreren Wochen auch zurück. Oder aber auch retrograde Gedächtnisstörungen, da geht es eben um Inhalte, die länger vor der EKT bestanden haben. Die können länger persistieren. Oder sich zum Beispiel auch erst 3 Monate später zurückbilden. Aber im Rahmen der Erhaltungs-EKT, da sollten die nach und nach dann abklingen. Also es gibt keine bleibenden Störungen am Gedächtnis. Ja, sehr selten gibt es manchmal diese autobiografischen Gedächtnisstörungen. Das heißt, mir fehlen dann sozusagen autobiografische Inhalte wie der Hochzeitstag oder die Hochzeit oder solche Geschichten. Die sind aber, muss man sagen, selten.
Und also, Sie haben, also nur vielleicht, um das einmal nochmal zu klären, anterograde Gedächtnisstörungen sind also, wenn die Betroffenen frische, also neue Inhalte quasi nicht elaborieren können. Also nicht,
ja, richtig. Dann gibt es natürlich auch so eine Desorientiertheit direkt nach der EKT, die aber auch sich schnell zurückbildet und ja, andere Nebenwirkungen, die halt also nicht so häufig sind, sagen wir es mal so, also die wir aber auch immer wieder im Aufklärungsgespräch erwähnen, also wie Schwindel zum Beispiel oder ja.
Okay, aber das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, sind an nennenswerten Nebenwirkungen Kopfschmerzen, Übelkeit, manchmal auch Schwindel, aber eher selten zu benennen, aber auch kognitive Störungen wie die anterograde Amnesie, also frische Gedächtnisinhalte, die nicht erinnert werden können. Das kann so 3 Tage, aber auch bis zu mehreren Wochen andauern, aber auch sowas wie biografische Gedächtnisinhalte. Also ich kann mich jetzt nämlich mal an einen Urlaub erinnern oder an einen Hochzeitstag oder meinen eigenen Geburtstag, aber die Prognose ist, dass diese Gedächtnisstörungen immer wieder also zurückgehen, rückläufig sind und während der Erhaltungsbehandlung auch irgendwann remittiert werden sollten.
Genau. Also wie gesagt, seltene Störungen, autobiografische Gedächtnisstörungen, aber das ist selten.
Sehr selten, also, ja.
Ja.
Okay. Ich möchte mich bei Ihnen beiden erstmal herzlich dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir über dieses doch sehr komplexe Thema zu sprechen. Ich habe doch sehr, sehr viel dazu gelernt und bin total überrascht gewesen, was sich da alles hinter verbirgt. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns folgen konnten, dass das ein spannendes Gespräch war, dass da auch Fragezeichen vielleicht aufgelöst werden konnten. Falls euch oder Ihnen das Gespräch gefallen hat, lasst uns gerne auch einmal eine 5-Punkte-Bewertung bei Spotify oder bei allen Anbietern, auf denen ihr zugreifen könnt und unseren Podcast hören könnt. Da, wir freuen uns immer sehr auf positives Feedback, also auch gerne Kommentare, Feedback, auch kritisches Feedback dürft ihr hinterlassen. Und ja, Herr Dr. Peters und Frau Dr. Fürst, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Schön, dass Sie beide da waren.
Ja, ich bedanke mich auch von meiner Seite.
Jo, ich auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch.